Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel.
Moin Niklas.
Opa, ich grüße dich. Schön, dass wir das Vergnügen miteinander haben mal wieder.
Sehr gern.
Und dann mal aufarbeiten wollen, was bei Holstein so los ist. Und da steht in allererster Linie ein Punkt beim HSV. Am vergangenen Sonnabend, im ersten Zweitliga-Topspiel am Sonnabendabend für Holstein, nach der Verlegung dieses Spiels vom Montag auf den Sonnabend. Der HSV hatte da schon ein bisschen mehr Erfahrung in den ersten Spieltagen gesammelt, aber Holstein hat sich da sehr gut präsentiert unter der großen Aufmerksamkeit von 40.000 Leuten, unter anderem im Volkspark.
Ja, wobei ich überrascht war, dass in An- und Abführungszeichen nur 2.500 oder vielleicht 3.000 Kieler Schlachtmummler da waren. Hatte ich eigentlich auf dem Sonnabend mit ein bisschen mehr gerechnet, aber gut, es ist so, wie es ist. Die Atmosphäre war trotzdem cool. Ja. Hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, die Holstein geboten hat.
Das stimmt. In der ersten Halbzeit war es durchwachsen, würde ich mal sagen. Abstände stimmten nicht ganz. Die Zweikampfführung war ein bisschen passiv, oft nicht schnell genug. Hat man auch bei der Szene gesehen, die zum Elfmeter und zur Führung des HSV geführt hat. Ne? Da fängt also am Ende ist es Korb, der zu langsam ist, zu spät kommt und dann den Elfmeter verursacht, wobei man da auch sagen muss, also in der Realgeschwindigkeit sah es erstmal nach Foul aus. In den Zeitlupen musste man dann doch nochmal eine extra Lupe drauflegen, um zu gucken, wo er ihn getroffen hat. Ali Du war es, glaube ich.
Ja, genau, Ali Du.
Genau, aber sei es wie es sei, Elfmeter verursacht und das fängt halt schon vorher an dann. Ne? Also Hauke Wahl rückt nicht richtig raus, da war dann in der Gefahrenzone vor dem Strafraum schlecht verteidigt, das war sinnbildlich.
Ja, deshalb konnte Sonny Kittel den Steckpass überhaupt spielen, weil er auf einmal relativ unbedrängt war an der Grenze des Strafraums sozusagen oder 20 Meter vor dem Tor. Und wenn man da energischer zur Sache gegangen wäre, wer auch immer dann da gestanden hat, dann wäre dieser Pass möglicherweise nicht zustande gekommen. Julian Korb war dann natürlich nachher das letzte Glied der Fehlerkette, etwas zu spät reagiert, aber da muss man ehrlichkeitshalber auch sagen, dass das dann für einen Verteidiger, wenn der Stürmer antritt und in die Gasse startet, ist es auch extrem schwer, wenn der Pass genau kommt. Also sag ich mal, das war schon so eine kollektive Gesamtschuld, die da zum Rückstand geführt hat. Umso erstaunlicher, auch schon in der ersten Halbzeit hatte der HSV ja ziemlich einige Halbchancen, aber jetzt auch nicht ehrlich so die richtige Granate. Nee. Da war Holstein schon in der ersten Halbzeit, was die klaren Chancen anbelangt, unabhängig von den Mängeln im Spielaufbau und den Defiziten auch in der Defensive, waren sie aber, was die klaren Chancen anbelangt, waren sie dem HSV da schon überlegen. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit dann sowieso allemal.
Dann sowieso, genau. Finn Bartels kann es vor der Pause eigentlich schon ausgleichen oder muss es ausgleichen.
Schuss in der ersten Halbzeit.
Ganz am Anfang, genau. Mhm. Also da steckt da schon einiges drin. Und in der zweiten Halbzeit startest du natürlich perfekt, was für dich selbst, für den Kopf und für das Selbstvertrauen natürlich dann auch einen Schub gibt. Ja, den HSV kalt erwischt nach 47 Sekunden. Schön gespielt im Achterraum, dann den Pass von Bartels in die Mitte auf den einstartenden Pichler, der ihn einmal annimmt, mit links, mit rechts trocken abzieht, dem guten Torwart Johansson, der vorher ja mal in der Kritik stand beim HSV, aber der es gut gemacht hat, aber keine Chance gelassen hat aus der Distanz. Und das hat so viel Auftrieb gegeben, dass in der zweiten Halbzeit auch spieltaktisch einiges deutlich besser lief als vorher.
Sonst verrät der Trainer Marcel, unser in An- und Abführungszeichen neuer Trainer Marcel Rapp ja nicht so viel. Er ist ein bisschen wortkarg in Pressekonferenzen oder wenn man sich so mit ihm unterhält. Aber da hat er zumindestens, da musste man auch nicht viel sagen. Der HSV hat natürlich dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich Räume angeboten, die Holstein dann auch gut genutzt hat. Aber die Räume waren schon, also da hat das Tim-Walter-System nicht gegriffen. Vielleicht, weil sie auch kaputt waren vom Pokalspiel in Nürnberg noch zuvor. Aber Holstein hat ja auch ein Pokal gespielt, von daher nur keine Verlängerung, was bei 1:5 in Hoffenheim ja auch relativ logisch ist. Immerhin, also das hat wirklich Mut gemacht für die kommenden Aufgaben. Mhm. Und also ich persönlich finde ja, wenn man, ich bin ja auch ein Verfechter eines richtigen Mittelstürmers.
Ja.
Also das ist ja eine Diskussion schon seit Jahren im Gange. Ich habe mich da festgelegt, ich mag gerne einen richtigen Mittelstürmer. Und dann diesbezüglich mag ich auch sehr gerne um die österreichische Neuverpflichtung Benedikt Pichler, 24 Jahre jung, von Austria Wien. Also der hat schon im Training, fand ich jedenfalls, wenn man das mal beobachten durfte, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Und jetzt fängt er an, das auch auf dem Feld zu zeigen. Mhm. Und wenn ein Mittelstürmer mit der Kopfball stark offensichtlich ist, einen guten Abschluss hat, allerdings hätte er natürlich auch, schon ein bisschen mehr einnetzen können, aber da wollen wir jetzt mal den, hat ja schon zwei Buden gemacht in der Liga, alles gut. Ich mag diese Art und Weise, auch beim HSV, der kommt ja nun aus der Alpenrepublik und da hat er offensichtlich vor irgendwelchen gegnerischen Wänden oder sowas oder so Gebirgen von Verteidigern überhaupt keine Angst, das finde ich klasse. Der nimmt sich den Ball und rennt einfach drauf los. Und besitzt offenkundig die Geschwindigkeit und Technik, da auch nicht aussichtslos an irgendetwas zu zerschellen, sondern da passiert dann auch, nicht immer, aber in schöner Regelmäßigkeit passiert da was. 74% gewonnene Zweikämpfe, das ist ein Wert für einen Stürmer.
Ja, der astronomisch.
Ist exorbitant.
Ja, ja.
Ist immer schwierig, diese Werte genau zu interpretieren. Wahrscheinlich könnte man das dann auch wieder runterrechnen, wenn man sich da jeden einzelnen Zweikampf anguckt. Aber unterm Strich bleibt das war ja auch sichtbar auf dem Feld, wie oft er an seinen Gegenspielern vorbei und wie oft er auch in diesem Gestochere um den Ball auch mal siegreich geblieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kielern, gerade in Halbzeit 1. Ja. Also das macht, finde ich, wirklich Mut, dieser junge Mann da.
Ja,
und
absolut.
Da hoffen wir mal, dass das so anhält und dass er sich nicht verletzt, weil dann hat Holstein wieder vorne eine Waffe.
Ja, das stimmt. Und man muss auch zu den Zweikämpfen noch, kann man ja noch weiter unterfüttern. Also er hat, wenn ich es richtig erinnere, 14 Zweikämpfe gewonnen.
Mhm.
Und er hat damit auch in absoluten Zahlen die meisten Zweikämpfe aller Kieler
gewonnen.
Und das sagt ja dann auch zusätzlich zur Quote noch was aus. Also er scheut die Zweikämpfe nicht. Im Gegenteil, er sucht sie, gibt keinen Ball verloren. Und was du auch gesagt hast, er läuft dann drauf los und macht was draus. Das hat man ja hervorragend gesehen bei der Riesenchance von Bartels vor der Pause.
Genau.
Wo er wirklich sieht, er hat freie Wiese. Und dann gibt er Gas und dann besitzt er aber eben auch die Technik, die Übersicht, Spielverständnis, ihn dann im letzten Moment noch rüberzulegen. Der war jetzt nicht 100% dieser Pass, weil der wurde nach hinten schräg raus immer länger, sodass Bartels so ein bisschen überlegen musste, wann er jetzt die Abschlusssituation sucht. Wenn er noch ein bisschen querer kommt, sage ich mal, dann ist es vielleicht noch einfacher. Nichtsdestotrotz ist es genau im richtigen Moment gespielt, weil der Gegenspieler eben weggezogen ist. Und Bartels kommt dann halt aus 4 Metern einfach nicht am Torwart vorbei.
Ja, war ein kleiner technischer Fehler vorher bei Pichler in der Ballführung. Deshalb kam der nicht so ganz genau, weil er mit so einem langen Schritt den Pass spielen musste.
Genau.
Nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Das war wunderbar gemacht. Und auch die Szene zum Pfostenschuss in der ersten Halbzeit von Skripski von der Seitenauslinie, stumpf eigentlich nach vorne gespielt. Und war jetzt gut gemacht von Skripski. Aber jetzt, und er hat die Besitz, wie gesagt, die Geschwindigkeit und auch den Tordrang und die Torgier, sich durchzusetzen und das Ding dagegen Außenpfosten zu nageln. Alles gut.
Ja, vor allen Dingen, weil er in dem Moment, wo er einläuft, eigentlich erstmal ein Stück vom Tor wegläuft auf seinem Laufweg und ihn dann aber so mitnimmt, dass er halt die Schulter auch rumdrehen kann, um ihn eben aufs Tor zu bringen. Also das war schon stark gemacht. Und da hat Holstein dann ja früh schon eine Duftmarke gesetzt sozusagen. In der ersten Halbzeit haben wir darüber gesprochen, war der HSV dominant, keine Frage. Aber richtige Riesen-Strafraumszenen oder so gab es nicht. In ein paar Ecken, die Thomas Dehne dann gegen gefühlt 6 Leute auf 3 Quadratmetern vor ihm irgendwie rausfausten musste, was er auch solide gut gemacht hat. Und dann gab es bis auf die Elfmeterszene eigentlich keine Hochkaräter für den HSV.
Nee.
In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen anders. Da war es dann mehr ein offener Schlagabtausch zwischenzeitlich. Da hatte dann Kaufmann noch die Riesenchance für den HSV. Auf der anderen Seite hatte natürlich Holstein auch noch sehr gute Chancen mit dem eingewechselten Fiete Arp, der eine Hereingabe von Rehse direkt nimmt, auch an Johansson scheitert aus kurzer Distanz.
Pichler
noch, Holpi in der Nachspielzeit. Ja. Vor allen Dingen bei Arp und Holpi wäre das natürlich nochmal eine extrem geile Geschichte gewesen, muss man sagen. Ne? Also vor allen Dingen bei Arp, der gnadenlos ausgepfiffen worden ist bei seiner Einwechslung, da das Hamburger Publikum ihm das offensichtlich immer noch sehr nachträgt, seinen Abgang zu Bayern damals.
Aber auch eine Folge des in der Kurve da bei den Ultras oder wer auch immer da gepfiffen hat, offenkundig eine Folge von mangelndem, soll ich sagen, Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis, weil man erinnert sich noch an die Szenen, wie er geheult hat, der Fiete Arp da, als sein letztes Spiel war und er das nochmal versucht dazu erklären. Das zählt heute nicht mehr, ist egal. Aber beim HSV zählen viele Sachen nicht, also wenn ich das einmal sagen darf, irgendwie was mir ordentlich auf den Senkel gegangen ist, ist, in fast allen anderen Stadien der Republik ist es eigentlich Usus und guter Brauch und ist auch ein Zeichen von Respekt, dass da zumindest die Gästehymne im Ansatz angespielt wird. Wir müssen ja nicht unser Lied jetzt hier 3 Minuten laufen lassen, das erwartet, aber wie ist mein Ansatz? Beim HSV gibt's das nicht. Also fand ich einen echten Makel, muss ich sagen.
Ja, die haben ja auch so viele Hymnen.
Die müssen ja alle selber wahrscheinlich spielen. Ne? Das wird wahrscheinlich
der Und Hamburg, jetzt. Meine Perle, ist nicht mal mehr dabei.
Ja, das ist mal gut. Aber also könnte man ja mal kleinen Tipp da, das wäre eigentlich ganz nett, nicht nur für Holstein Kiel, sondern auch für die anderen Vereine. Vielleicht sollte man sich das nochmal überdenken in der Stadionshow, die ja sonst da sehr geschmackvoll von 2 jungen Menschen da abgeliefert wird, die jetzt irgendwie auch auf mich nicht so gewirkt haben, als wenn sie jetzt den Trainer C-Schein schon gemacht hätten. Aber um Gottes Willen, vielleicht täusche ich mich auch irgendwo. Also egal.
Du bist ja Holstein-Experte, kein HSV-Experte.
So sieht's aus, genau. Ich kann das gar nicht beurteilen. Alles zurück, Marsch, auf Ausgangsstellung.
Ja, das stimmt. Naja, fügte sich dann ein bisschen ein, dass die Stimmung in der Hamburger, in der hanseatischen Volksseele Richtung Abpfiff immer schlechter wurde.
Ja.
Weil man einfach gesehen hat, Holstein ist dem Sieg näher. Und der HSV kommt zu Hause irgendwie nicht über Unentschieden hinaus. Es war das 5. Remis im 6. Heimspiel.
Mhm.
Äußerte sich dann in Pfiffen, in Murren, in sehr vielen Becherwürfen, wo auch einige in Richtung Pressetribüne tatsächlich abgefeuert worden sind bei uns.
Ja, mein Laptop hat eine kleine Dusche gekriegt.
Ja, das war.
Ich habe das aber geahndet.
Ja, das ist also da beim HSV ist Druck auf dem Kessel, definitiv, weil man den eigenen Ansprüchen ein bisschen hinterher hinkt. Tim Walter saß in der Pressekonferenz hinterher dann auch so ein bisschen mit bitterböser Miene, irgendwas dazwischen, man weiß es nicht so genau.
Nummer 85 auf der Speisekarte beim Chinesen,
ja, das ist sauer. So ungefähr, genau. Mhm. Ja, hat versucht da irgendwie seine Jungs noch zu loben für Einsatz nach Pokal und so weiter. Am Ende ist für den HSV natürlich trotzdem zu wenig. Für Holstein vielleicht sogar auch nur das Spiel betrachtet ein bisschen wenig, weil der HSV in dem Spiel einfach auch nicht an seinem Limit gespielt hat und dann darfst du da halt auch gern mal 3 Punkte mitnehmen, die es dringend braucht in dieser Situation. Ne? Jetzt 3 Unentschieden unter Marcel Rapp ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, nur mit ausschließlich Unentschieden wirst du die Klasse nicht halten können.
Nö, das ist ganz, ganz eindeutig. Du kannst sagen, unter Marcel Rapp ist Holstein ungeschlagen in der Liga. Du kannst sagen, auch im 3. Spiel unter Marcel Rapp kein Sieg, aber ich glaube, in der Mitte liegt da tatsächlich dann diesmal die Wahrheit. Und wenn man die Entwicklung sieht, Ingolstadt, wer kam dann noch? Wer war das Heimspiel?
Darmstadt,
genau, danke. Und jetzt HSV, da ist schon eine Entwicklung zu erkennen, finde ich. Also hoffentlich strafen mich die Störche nicht am Freitag im Heimspiel gegen Dresden lügen. Aber ich fand, da ist eine Entwicklung zu sehen gewesen. Und dass der neue Trainer da gerade auf neuralgisch wichtigen Positionen wie der Sechserposition ein bisschen versucht, Personal hin und her zu switchen, um zu sehen, wer ist vielleicht die optimale Lösung. Das finde ich auch völlig nachvollziehbar und absolut in Ordnung. Und möglicherweise, man weiß es ja nicht genau, aber möglicherweise hat er mit Luis Holtby jetzt dann auch tatsächlich die Idealbesetzung derzeit zumindest gefunden. Routine, Auge, Zweikampfverhalten, all das, was Luis Holtby da in Hamburg gemacht hat, das war schon ziemlich gut. Also in dem Spiel jedenfalls. Auch Spieleröffnung von hinten heraus, alles Chico, kann man gar nichts gegen sagen. Vielleicht ist das die Optimallösung im Moment. Kann sein. Es war ja ohnehin mehr ein 4-1, da kann man schon fast gar nicht sagen, 4-5-1 war es ja eher schon. Also gegen den Ball in der ersten Halbzeit dann 4-1, 4-1. Und ist natürlich dann auch schön, wenn man dann solche Spieler wie Fabian Reese hat, der dann, nachdem Steven Skripski die Gegenspieler in der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit gebunden hat und die beschäftigt hat und die vor Aufgaben gestellt hat, sind die natürlich, werden die auch nicht wacher dadurch und nicht schneller. Und wenn du denn einen nachlegen kannst wie Fabian Reese, der die ersten zwei, drei Aktionen allerdings auch noch nicht so ganz wach war, aber dann umso mehr aufgedreht hat. Also das hat ja schon was, das muss man ja wirklich sagen. Also und wie gesagt, also nochmal um das Ausgangsthema da zurückzukommen, es ist drei Unentschieden, die Entwicklung ist gut. Jetzt gilt es, das gegen Dresden zu bestätigen. Und da das ist nicht das Spiel, wo der Abstieg oder der Klassenerhalt entschieden werden. Aber es ist das Spiel, wenn man eine positive Entwicklung hat, die man dann auch irgendwann veredeln muss. Und veredeln heißt in diesem Fall einfach punktemäßig veredeln muss mit drei Zählern fürs Konto, für den Kopf, fürs Gemüt. Du würdest dann vom Relegationsplatz 16 auf jeden Fall den Relegationsplatz 16 auf jeden Fall verlassen.
Ja.
Und das ist da schon mal ein Signal, muss mal so formulieren. Das ist kein Meilenstein oder irgendwas, aber ein wichtiges Signal, was innerhalb der eigenen Mannschaft auch sicherlich irgendwas am Positiven bewirken wird und auch nach außen hin.
Absolut. Und man muss ja auch sehen, Dresden ist nach solidem Start mittlerweile tief reingerutscht und man könnte die halt mit, was heißt mit runterziehen, klingt jetzt so fatalistisch, ne? Man könnte die halt wirklich in eine noch schwerere Situation bringen, sich selbst gleichzeitig ein bisschen da freischwimmen. Das sind einfach direkte Konkurrenten letztendlich, gegen die du distanzieren musst. Das haben wir auch schon zu Ingolstadt damals gesagt, da ist ein Punkt definitiv zu wenig. So, da musst du einfach gewinnen, um eben dich zu distanzieren von Vereinen, die mit dir im Moment, das muss man leider so sagen, bei Holstein mit dir um den Klassenerhalt kämpfen.
Ja, da darf man doch überhaupt keine Scheu haben, das so auszusprechen, ne? Also man kann auch sagen, mit runterziehen und so weiter, alles richtig. Also ich gucke da tatsächlich jetzt, das ist ja schon fast, aber von Spiel zu Spiel und hurra. Und da sage ich ganz klar, in dem Spiel, wenn du Dresden schlägst, überholst du die. Und das ist schon mal der erste Schritt.
Ja.
Und so muss man immer Step by Step weiter vorangehen. Was ich aber auch beim neuen Trainer eigentlich ganz gut finde, wenn sich das denn so bestätigen sollte, seine Idee da in Ingolstadt, weil du das gerade angesprochen hast, mit der Dreierkette aufzuschlagen, kann man ja machen, hat jetzt nicht ehrlich funktioniert, um das mal ein bisschen milde auszudrücken, und er kehrt wieder zur Viererkette zurück, vielleicht nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat, mit der Mannschaft, wir wissen es nicht genau, Anfragen diesbezüglich sind ohne Ergebnis geblieben, vielleicht aus eigener Erkenntnis, wahrscheinlich ist das eher so, mit Absprache mit dem Trainerstaff, however, sie sind wieder bei der Viererkette und damit fühlt sich die Mannschaft, zumindest wenn es damit losgeht, deutlich wohler, habe ich den Eindruck, weil man das eben über die Jahre auch so gespielt hat und eigentlich ganz gut damit gefahren ist. Es kann natürlich situativ in einem Spiel immer mal hin und her geswitcht werden. So flexibel sollten die Spiele auch sein, je nach Spielstand und je nach Situation. Aber erstmal die Eingangsstellung mit so einer Viererkette und dann entsprechend davor positioniert. Ich glaube, das ist der richtige Weg und alles andere kann man dann ja, wenn man vielleicht doch nochmal zwei, drei Siege eingetütet hat, kann man in der Winterpause ja nochmal neu organisieren und nochmal neu besprechen, dass man da noch taktisch noch flexibler wird.
Genau, in der Winterpause, du hast mit der Winterpause, betrachten wir jetzt mal Dezember und Januar. Winterpause ist ja nicht mehr ganz so kurz, quasi keine Pause, wie das im letzten Jahr der Fall war, wo es am 4. Januar, glaube ich, schon direkt wieder losging. Diesmal geht es dann an dem Wochenende Mitte Januar, so um den 15. herum auf Schalke weiter. Da hast du ein bisschen mehr Zeit, nicht so viel wie früher, wo es immer erst am 30. Januar oder so weiter ging, aber immerhin. Und du hast jetzt nach dem Dresden-Spiel eine Länderspielpause. Und du hast Ende Januar auch nochmal eine Länderspielpause, sodass da ja, ein bisschen Raum ist, um neue Varianten einzuüben. Und Masarab hat es ja auch gesagt, als er angetreten ist, ja, er hat die Dreierkette spielen lassen in Hoffenheim in seiner Trainerzeit eigentlich. Er will offensichtlich versuchen, das hier zu implementieren, aber er ist hier nicht starr drauf festgelegt, sondern er will auch selbst so flexibel sein, da dann zu reagieren auf Gegner, auf eigenes Potenzial. Das scheint im Moment so zu sein. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass auch dieses 4-3-3, auch wenn es dann eingeübt ist und bekannt und beliebt ist, ja nicht starr ist, weil wir eben ein 4-1-4-1 zum Beispiel zwischendurch hatten, ein 4-5-1 hatten. Ja. Also da scheint höhere Flexibilität auf jeden Fall erstmal gewünscht und vielleicht sogar auch schon ein bisschen da zu sein.
Das ist natürlich ganz gut, wenn man dann so routinierte Leute hat, sei mal wie Luis Holtby, die dann schon die verschiedensten Systeme aus dem FF kennen, weil in diversen Clubs, wo sie ihr Geld verdient haben. In der Winterpause wäre das allerdings auch schön, wenn das denn die Lage zulässt, dass man die altbewährten Routiniers vielleicht mal ihnen an die Seite stellt, junge Nachwuchskräfte aus dem Nest der Störche, was ja unglaublich glänzt derzeit, wenn man die beiden obersten U-Teams sieht, die U23, erster in der Regionalliga, die U19 in der Bundesliga, Nord-Nord-Ost, erster, also das ist exorbitant. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also ist ja nicht so, dass das hier in Kiel jetzt so ist wie noch vor 10 Jahren, meinetwegen, als Finn Bartels noch A-Jugend gespielt hat. Das hat sich sicherlich gewaltig geändert. Nichtsdestotrotz sind natürlich wie Vereine wie Wolfsburg oder Werder Bremen oder so natürlich so gebrieft mit in ihren Nachwuchsleistungszentren, mit Unterbringungsmöglichkeiten für die Spieler, Internate, Schulen, die total darauf konzentriert sind, diese jungen Leute da durchzubringen, neben ihrer Karriere im Profifußball oder der angestrebten Karriere im Profifußball. Also das Zwischenergebnis tabellarisch betrachtet ist derzeit sensationell, was Holstein da abliefert.
Absolut.
Sensationell. Obwohl der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Dominik Peitz, mir neulich noch erzählt hat, dass Tabellen eigentlich für ihn nicht das Wichtigste sind. Da geht es natürlich um Heranführung von Talenten an die Ligamannschaft, an die Zweitligamannschaft. Nichtsdestotrotz stört das sicherlich keinen in der Wahrnehmung, wenn man auf die Tabelle sieht. Ne? Willst du Holstein oben sehen, musst du halt zum Nachwuchs gehen. Ein kleiner lyrischer Beitrag an dieser Seite. Stammt aus der eigenen Feder.
Beinahe schon ein Aphorismus.
Ja, ich will es
Dimension.
Nicht. Ich will es nicht so hoch bewerten.
Ehrlich. Nee, aber stimmt natürlich. Das ist, und da fragt man sich jetzt ja auch schon so ein bisschen, wie ist die Durchlässigkeit? Mhm. Bei Holstein, es war, wie du angesprochen hast, über Jahre so, dass in der Jugendarbeit oder in der Jugend vernünftige Arbeit gemacht worden ist, aber man hatte nie das Gefühl, da drängen sich jetzt wirklich Spieler um Spieler um Spieler irgendwie für den Profibereich auf. Im Moment hat man ein paar, wo man denken könnte, das könnte was werden. Nico Carrera zum Beispiel, der US-Amerikaner, der noch nicht allzu lange hier ist, sich aber wahnsinnig gut erstens in den Verein, zweitens hier in Kiel integriert hat.
Und da muss ich mal einmal reingrätschen. Der ist Kunde bei einer Beratungsagentur Wassermann. Da denkt man ja in dem Moment eher, ohne dass man jetzt Werbung macht, an den Wassermann hier, den Klempnerbetrieb aus altem Holz. Nein, das ist es aber nicht. sondern das ist eine weltweit tätige Sport-Marketing-Agentur und Talente-Vermarktungsagentur. Da ist der von Real Madrid, Valverde mit 65 Millionen Euro laut Transfermarkt der wertvollste Spieler, den sie unter Vertrag haben, aber da sind ganz viele, Modeste fällt mir ein, Guerrero von Dortmund und so weiter und so weiter. Die Liste ist wirklich hochinteressant. Stone von Manchester City, 3-4 andere noch von Manchester City, Laporte und so weiter und so weiter. Haben einen mega Umsatz, wenn man die Marktwerte der einzelnen Spieler sich anschaut. Und also das ist jetzt keine Nullix-Veranstaltung, wo dieser Nico Carrera da Kunde ist. Und das zeigt eigentlich auch, ich nehme nicht an, dass sie jetzt jeden x-beliebigen Spieler da unter Vertrag nehmen, nur damit sie einen mehr haben. Es muss ja auch irgendwie einen gewissen Nährwert oder Mehrwert irgendwann erzeugen. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit muss da sein. Also nur mal nebenbei eingeflochten, neben dass die Beratung da internationales Niveau besitzt.
Nun hat man mit Marcel Rapp einen im Jugendbereich sehr erfahrenen Trainer, der ja auch in Hoffenheim einige Spieler aus seiner aus seiner Jugendbetreuung dann jetzt mittlerweile im Profikader sieht. Also vielleicht auch gar nicht der falsche Mann an dieser Stelle, was das angeht.
Genau, das denke ich auch. Also wir können ja den Marcel Rapp noch nicht hundertprozentig einschätzen. Kann man sowieso nie einen Trainer, aber bei den anderen Trainern war alleine schon deshalb, weil man häufiger beim Training war, weil vor Corona einfach die Kommunikation unbedarfter und einfacher und unkomplizierter war. So dauert das hier wahrscheinlich eine Zeit, bis man zueinander gefunden hat, um dann auch ein paar Sachen mal auszutaxieren, wie tickt der Trainer, wie tickt der Journalist und so weiter, diese Nummer. Aber Fakten sind eben auf der Hand, du hast sie beschrieben. Und nun ist auch nicht jedes Talent, was auf Regionalliga-Ebene oder in A-Junior-Bundesliga ist nicht automatisiert so, dass der da auch in der zweiten Liga durchstartet oder irgend sowas. Ne? Nicht mal in der dritten Liga muss das so sein. Aber es sind natürlich Möglichkeiten da, deutlich mehr Möglichkeiten, als es in den letzten Jahren so der Fall war. Und da sollte Holstein wirklich ein Auge drauf werfen, ist meine Auffassung. Weil es ist ja so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Clubs, ist ja ein bisschen auf der Strecke geblieben jetzt in der letzten Zeit. Ich zähle da mal auf, entweder Förderung des eigenen Nachwuchses, weil da nicht so viel in den letzten Jahren an Produktivkräften sich angeboten haben, hat man ja sehr gerne Spieler genommen, sag ich mal, von Bundesligisten, die da nicht den Sprung direkt geschafft haben, um die dann per Laie, meinetwegen ein Jahr war es, bei Aaron Sadel waren es mal 2 Jahre, die dann hier quasi Spielpraxis bekommen haben, und das hat sich ja in vielen Fällen ganz wunderbar für beide Seiten dann ausgelebt. Das ist ja auch ein bisschen eingeschlafen, dieser Begriff Ausbildungsverein, das attraktiver Fußball, das ist geblieben, in aller Regel zumindest, ist keine Frage, aber dieses Alleinstellungsmerkmal, oder ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, da werden die Störche schlau beraten, da mal wieder ein bisschen dran zu schnitzen und zu feilen, weil die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird, das ist so eine Richtung irgendwie sehr austauschbarer Verein. Mhm. Ne? Und das fände ich dann schade.
Meinst du, dass das auch, bin ich jetzt bei den Interviews von Ex-Trainer Ole Werner, der sich jetzt erstmals zu seinem Abschied geäußert hat in überregionalen Medien, beim Kicker und bei Sky, bin ich jetzt bei dieser Formulierung, es gab unterschiedliche Vorstellungen über Perspektive und Entwicklung, ich habe es jetzt wörtlich gerade nicht drauf, aber so in der Richtung ging es. Meinst du, dass das damit reinspielt, dass das ein Faktor dafür ist? Oder?
Kann gut sein. Also wie ich die Sachlage sehe, wie soll ich das ausdrücken? Also ich glaube, Ole hat nach der vergangenen Saison, die ja, sag ich mal, in Ergebnissen kaum noch zu toppen gewesen ist, eben nur durch den Bundesliga-Aufstieg, da konnte man ja nun erst davon ausgehen, dass das in dieser Saison wieder genauso geschmeidig läuft. Aber das hat auch Ole, glaube ich, nicht erwartet. Aber Ole will natürlich, so wie ich ihn kenne, so gut und so hoch wie möglich agieren, auf dem möglichst für den Verein möglichst optimalen Level. Und da habe ich den Eindruck, wenn ich seine Worte richtig interpretiere, man müsste sich dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, schönen Gruß Ole, vielleicht doch nochmal persönlich unterhalten und dann vielleicht mal ein bisschen mehr im Detail, die Zeit wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber so muss man natürlich ein bisschen mutmaßen, und ich denke, dass das ihm so ein bisschen gefehlt hat, die Vision. Das muss sich gar nicht in einzelnen Spielern darstellen, in Neuzugängen. Aber, um dann doch nochmal dabei zu bleiben, dieser Achsenbruch mit Mefetsch an erster Stelle, Lee und Sera, der ist natürlich nicht kompensiert worden, ohne dass ich da den für diese Position verpflichteten Spielern zu nahe treten möchte, den neuen Spielern zu nahe treten möchte. Aber diese Achse ist natürlich nicht kompensiert worden. Und ich denke mir einfach, selbstverständlich wird das stimmen, was Herr Stöber gesagt hat, dass bei allen Neuzugängen alle die Hand heben müssen, sonst wird das, und speziell der Trainer, sonst wird der nicht verpflichtet. Ist natürlich immer die Frage, wenn ich sonst gar keinen habe, dann nehme ich vielleicht lieber den. Also es macht irgendwie, diese Verpflichtungen machten zum Teil für mich am Anfang der Saison wenig Sinn. Da war Hoffnung mit dabei, dass vielleicht doch noch irgendwas geht. Aber wenn die aus Verletzungen kommen, Bundesliga-Erfahrung ist gut und schön, aber man muss dann auch gucken, wie lange ist das her, wie viele Spiele haben sie überhaupt gemacht, was war in der letzten Saison los, wie ist die Verletzten-Historie, und da erschien mir das nicht alles so ganz so schlüssig, und leider Gottes hat sich das bislang ja auch noch, ist das nicht so aufgegangen, wie man sich das vielleicht gedacht hat, und ich glaube, dass diese Vision nicht da gewesen ist, dass das für Ole, glaube ich, ein der entscheidende Punkt gewesen ist, zu sagen, so, jetzt steige ich hier mal aus. Ole ist nicht so unrealistisch und so naiv zu glauben, dass man jetzt für 10 Millionen neue Spieler holt und dann nochmal wieder den Marsch nach vorne in der Tabelle antritt. Also das nicht. Aber vielleicht irgendwie so der letzte Kick, auch aus dem Verein heraus, der letzte Kick hat ihm vielleicht gefehlt. Also alle Gerüchte da, auch dieses Gerücht da mit Dirk Bremser, dass es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist, einen weiteren Co-Trainer. Also da möchte ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Da habe ich ihn 20 Mal bei Dirk Bremser und auch bei Ole Werner selbst nachgefragt. Also da gibt es jetzt nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass sie sich gegenseitig gut gefunden haben und dass sie sich in ihrer Arbeit auch gegenseitig da mächtig unterstützt haben. Nein, ich glaube, das ist so die Gesamtvision, Auftrieb, nach diesem verpassten Bundesliga-Aufstieg, macht nichts, kurz schütteln, traurig sein und dann wieder, jetzt geht's weiter, ne? In welche Richtung immer, aber es geht irgendwie vernünftig weiter und es ist ein spannendes Projekt und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da war so für Ole so der Eindruck, so hat er jedenfalls auf mich gewirkt, so, dass jetzt diese Sache verwaltet wird, um die Liga ein Jahr zu halten, um sich zu etablieren, wie das offizielle Saisonziel hier heißt in der zweiten Liga. Aber ich glaube, das ist Ole nicht genug gewesen. Nicht, dass es am Ende, denn ich glaube, der wäre auch mit Platz 10 am Ende der Saison zufrieden gewesen. Nur es hätte irgendwie anders, ich weiß nicht, intern anders gehandelt werden müssen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also so diese Vision hat ihm, glaube ich, gefehlt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, es bleibt einiges im Nebulösen, nach wie vor. Da wir sind da natürlich dran und versuchen da weiter Licht ins Dunkel zu bringen.
Nochmal, Ole.
Genau.
Hallo.
Öffentlicher Aufruf und Appell.
Bitte melde dich.
Genau, bitte melde dich. Genau, wir versuchen das aufzudröseln natürlich. Sei es wie es sei, nun hat Ole Werner sich öffentlich positioniert, zumindest da vielleicht ein bisschen unklar, sehr klar aber in die Richtung, dass er gerne wieder als Trainer arbeiten würde und das natürlich auf dem höchstmöglichen Niveau. Ich glaube, das ist ganz normal im Sport, dass man das gerne möchte. Mal gucken, wie
ja, was mich übrigens, wenn ich hier nochmal unterbrechen darf, was mich übrigens gefreut hat, als ich das gelesen oder gehört habe, weil ich hatte nämlich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen gemacht, dass es vielleicht auch bei ihm persönlich eine mentale Geschichte ist, nach den ganzen Belastungen der anderthalb Jahre vorher mit Corona, mit diesem Aufstiegskampf, mit dem Tod seines Vaters, mit Fußballlehrerlizenz machen neben Zweitliga-Alter. Da hatte ich gedacht, oh hoppala, andere Leute in dem Alter 33, da könnte auch schon mal sein, dass sich einer überlastet fühlt mit vielleicht unangenehmen Nebenwirkungen. Ja. Ich will jetzt nicht von Burnout reden, aber so in diese Richtung hatte ich gedacht, dass. Aber Gott sei Dank ist das ja offensichtlich nicht so. Sehr schön. Ja. Und wie du sagst, dass er sich jetzt in Stellung bringt, um eine neue Herausforderung annehmen zu können, sprich irgendwo als Trainer anheuern zu können, in einem Verein, wie er sagt, wo die handelnden Personen mit ihm auf einer Wellenlänge schwimmen und einen klaren Weg haben. Also das ist ja nichts Verwerfliches.
Nee, absolut. Dafür ist er Fußballlehrer, dann will er diesen Job auch ausüben, das ist ganz normal. Ne?
Genauso wie es nicht verwerflich ist, dass man jetzt irgendwann das Kapitel auch mal schließen muss, wie auch immer dann das intern geht. Er ist ja, Geld bekommt er ja offensichtlich nicht mehr, gehe ich jetzt mal von aus oder sowas. Aber wie die internen Dinge da sind, weiß ich natürlich jetzt auch nicht, werden wir vielleicht demnächst mal erfahren. Dann werden wir das natürlich sofort transportieren, ist ja logisch. Aber jetzt muss das Kapitel auch irgendwann geschlossen sein, jetzt muss auch irgendwie Marcel Rapp eine wirklich ganz normale, faire Chance haben, hier zu zeigen, was er kann. Absolut. Und wie wir ja schon eingangs gesagt haben, die Richtung ist ja nicht so schlecht irgendwie. Wenn jetzt sich das noch in Ergebnissen noch darstellt, im Positiven, dann sind wir alle glücklich.
Absolut.
Das, auch wenn er noch nicht so viel sagt, das kann ja noch kommen.
Das, genau. Da hoffen wir auch auf eine sukzessive Entwicklung.
Genau.
Hin zu mehr Sätzen.
Kommunikationsfreudigkeit einfach. Auch an dieser Stelle nochmal an Marcel Rapp. Wir sind keine grundsätzlichen Bösewichte.
Nein. Sind wir nicht.
Wir versuchen nur Informationen zu transportieren und haben natürlich auch mal Nachfragen.
Das ist richtig. Denn ihr da draußen habt die Fragen, beziehungsweise ihr stellt euch die Fragen, dass wenn man sich mit Holstein beschäftigt, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, stellt man sich immer Fragen rund um den Fußball. Und wir versuchen die natürlich für euch zu beantworten. Das ist mal leichter und mal schwerer. Je mehr wir bekommen an Input, desto mehr können wir natürlich auch liefern. Also nur mal so ein kleiner Insight, also Pressekonferenzen nach dem Spiel beim HSV so geregelt, dass dass nicht beide Trainer gleichzeitig auf dem Podium saßen, sondern nacheinander wurde erst dann der Kieler Teil sozusagen abgehandelt und danach dann der HSV-Teil, der naturgemäß von mehr Leuten frequentiert wurde, auch von überregionalen Medien, der HSV da doch ein bisschen mehr zieht, ist auch ein Heimspiel war, so gehört alles dazu. Die Geschichte mit Marcel Rapp war bei, ich glaube, 4 Fragen unsererseits, wo irgendwann dann auch gesagt wurde, naja, ob du jetzt noch was fragst oder nicht, war ziemlich schnell abgehandelt, weil es so mit 2 Sätzen jeweils beantwortet wurde. Viel mehr war nicht rauszukriegen. Und auf der Gegenseite, das ist jetzt überhaupt kein Vergleich, der den einen besser oder den anderen schlechter machen soll. Einfach nur eine Feststellung hinterher mit Tim Walter. Das lief dann eine gute halbe Stunde und waren dann die Antworten doch auch, wie wir es kennen, von Tim Walter auch ausformuliert, teilweise weiter gefasst auch. Ne? Also es ist einfach unterschiedlich gewesen.
Wobei ich mir wirklich teilweise einen Mittelweg
gewünscht, ja, absolut.
Da hat, bei 30 Fragen, die da kamen, hat er 29 Mal notgedrungen natürlich auch das Gleiche geantwortet, nur in andere Worte verpackt.
Ja, also das stimmt. Das war schon witzig. Deswegen sage ich, ich will nicht den einen besser oder den anderen schlechter machen. Es war einfach ein Unterschied, der aufgefallen ist. Mhm. Was dann auch Medienarbeit betrifft, die ja jedes Mal wieder unterschiedlich ist, was es ja aber auch so schön macht für uns.
Genau.
Es ist immer wieder was Neues. Es wäre was Neues, am Wochenende mal über einen Sieg von Holstein zu schreiben. Zumindest ein etwas Neues in den vergangenen Wochen. Und da wollen wir hoffen, dass wir irgendwie mal hinkommen. Wie siehst du jetzt mit der Entwicklung im Hinterkopf dann tatsächlich die reellen Chancen auf dem Freitagabend?
Ja, alles ist gerichtet, sag ich mal. Ne? Die Mannschaft weiß, worum es geht. Wir haben über einzelne Positionierungen gesprochen. Finn Bartels, glaube ich, ist auch ganz heiß, mal wieder ein Tor zu schießen. Also könnte ich mir so denken irgendwie. Und dann, wie gesagt, mit Benedikt Pichler vorne. Muss man sehen, mit welcher Strategie der unser Trainer diese Mission angeht. Also ich glaube, die Zeichen sind sehr, sehr gut. Das heißt aber in dieser Liga jetzt auch ehrlich gesagt auch wieder gar nichts auf der Gegenseite. Dresden könnte auch mit 8 Niederlagen im Gepäck hierher kommen. Das würde dann immer noch keine große Gewähr mit sich bringen, dass man dagegen gewinnt. Dafür ist diese Liga wirklich zu verrückt, was da alles passiert. Aber wie gesagt, unter normalen Voraussetzungen stehen die Zeichen ganz gut und ich bin da ausnahmsweise dann auch mal durchaus optimistisch.
Na gut, ich nehme das so mit. Freuen uns auf jeden Fall auf ein Flutlichtspiel im Holsteinstadion mit Gästeblock, der bestimmt, ich habe jetzt noch nichts gehört, aber Dresdner Fans sind ja durchaus reisefreudig,
ja,
auch auf längere Touren. Wir hoffen, dass das da alles vernünftig abläuft mit einem schönen Fußballabend, dass Holstein das Stadion so voll machen kann, wie es geht in diesen Zeiten, dass alles vernünftig abläuft und dass am Ende 3 Punkte für Holstein stehen, damit wir mal wieder was anderes zu erzählen haben und dann vielleicht über eine KSV berichten können, die nicht mehr auf dem Relegationsplatz steht.
Ja, das wäre cool.
Das wäre schon mal der erste Schritt. Ne? So, das ist unser Auftrag, wie jede Woche. Das ist unser Auftrag an die Störche. Ja. Die weigern sich bisher noch standhaft, aber das kann ja nicht mehr allzu lange so weitergehen. Insofern hoffen wir, dass das mal wieder was wird. Euch da draußen ein schönes Fußballwochenende mit allem, was da geboten ist. Holstein, Freitagabend. 18:30 gegen Dynamo Dresden. Interessante Partie. Danke, Opa.
Ja, wir sind dabei, Niklas.
Wir sind dabei, auf jeden Fall. Mhm. Und wir werden dann natürlich am Wochenende ausgiebig darüber berichten, natürlich schon am Freitagabend mit dem Live-Ticker auf KN Online und allem, was dazugehört, dem Nachspielzeit-Kommentar zum Spiel, Spielbericht, Noten, das Komplettpaket. Und dann am Wochenende schauen wir auf die Nachwehen und nächste Woche werden wir drüber sprechen, was denn wir da so gesehen haben und gehört haben und wie auch immer. Ne? Und dann gucken wir mal, wie die Pressekonferenz am Spiel wird. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Ihr da draußen bleibt gesund. Viel Spaß am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.